Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das lesen wir im Johannes 1, Vers 1, den jeder kennt. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Alle Bibeltexte, die ihr heute hört, sind aus der Luther-Übersetzung. Durch diese Aussagen will Gott uns sagen, dass wir alles von ihm erhalten haben, was dazu dient, um ein ihm wohlgefälliges Leben führen zu können. Wir können anhand der Bibel alles über Gott erfahren und alles, was dazu dient, um ihm ein wohlgefälliges Leben führen zu können. Er hat uns durch die Heilige Schrift einen Schatz gegeben, der ihn und das wahre Evangelium verkündet. Ich möchte es nochmal wiederholen. Er hat uns durch die Heilige Schrift einen Schatz gegeben, der ihn und das wahre Evangelium verkündet. Keine andere Religion oder Glaubensrichtung hat das. Welch ein Segen für uns. Nun zum eigentlichen Thema der Predigt. Das Thema lautet: Ihre Lehren und Ihre Lehrer damals und heute. Mahnung zur Wachsamkeit. In der heutigen Predigt möchte ich mit euch das Thema Irrlehren und Irrlehrer sowie die damit verbundenen Entwicklungen und deren Auswirkungen behandeln. Diese Irrlehrer gab es bereits zu Zeiten der ersten Gemeinden. Und diese Angriffe auf das Wort und das wahre Evangelium kann man auch heute in erschreckender Weise sehen. In sehr vielen Stellen der Bibel wird eindringlich immer wieder vor diesen Irrlehren und Irrlehrern gewarnt. Es gibt ganz viele Abschnitte, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Es gibt auch einige Stellen, wo die Bibel klar sagt, dass viele dieser Irrlehrer aus den eigenen Reihen, aus unserer Mitte, aus den Gemeinden kommen werden. Dies soll natürlich nicht heißen, dass wir alle unsere Geschwister jetzt mit Argusaugen betrachten sollen, sondern stets gemeinsam darauf achten sollen, dass wir all unser Tun und Handeln am Wort prüfen. Das müssen wir gemeinsam tun. Wir sehen diese Entwicklungen beispielsweise bei vielen Evangelikalen und auch anderen Glaubensströmungen, wo man mehr und mehr von der biblischen Wahrheit abkommt. Die Bibel als von Gott inspirierte, irrtumslose Schrift wird mehr und mehr in Frage gestellt. Viele Wahrheiten versucht man so zu interpretieren, dass sie der heutigen Zeit, dem sogenannten Zeitgeist, entsprechen und gibt viele christliche Werte dem Verfall preis, indem man sie falsch auslegt, sie für die heutige Zeit passend macht, um viele Menschen des Profites oder der Habgier wegen zu gewinnen. Es werden Bücher darüber verfasst, Vorträge gehalten. Sie dringen auch in theologische Hochschulen und teilweise sogar in Bibelschulen ein und verkünden oft ein abgeändertes oder sogar falsches Evangelium. Es gibt Aussagen wie: Nicht nur die Bibel ist Grundlage unseres Glaubens, sondern ebenso natürlich auch die Tradition. Man zweifelt öffentlich dran, ob Jesus wirklich auferstanden ist. Auch die Jungfrauengeburt Jesu, was wir vorhin im Lied gesungen haben, wird oft in Frage gestellt. Das kann doch gar nicht sein, laut menschlichem Ermessen. Das geht gar nicht. Aber Gott hat die Macht, es so zu tun, wie er es möchte. Und er hat es durch Maria getan. Oder die Frage: Ist Jesus wirklich Gott? Hört man immer wieder. Jesus ist eigentlich ja der Sohn Gottes. Aber ist Jesus Gott? Oder die Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, werden angezweifelt. Das kann doch überhaupt nicht zusammenpassen. Wie geht das? Die Bibel als Gottes Wort wird vielerorts nicht mehr ernst genommen, uminterpretiert oder vielfach sogar bewusst falsch ausgelegt. Man muss sich das vorstellen, es wird bewusst falsch ausgelegt, um die Menschen in die Irre zu führen. Es werden wichtige Stellen der Schrift einfach weggelassen, beziehungsweise ihr etwas hinzugefügt, was der Herr so den Verfassern der einzelnen Bücher der Bibel nicht eingegeben hat. Bei vielen Christen spielt das Alte Testament gar keine Rolle mehr. Ist doch schon tausende Jahre her und kann in der heutigen modernen Zeit gar keine Rolle mehr spielen. Wir werden heute drei kurze Bibelabschnitte betrachten, die dieses Thema beinhalten. Also keine Angst, dass es sehr lange wird. Der erste Abschnitt wird sein aus dem 2. Petrus 2, die Verse 1 bis 3. Also falls jemand dann mitlesen will, aber ich werde es dann später nochmal erwähnen. Der zweite Abschnitt wird sein 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5. Und im dritten Abschnitt wird es dann um die Stellen aus dem Kolosser gehen, Kolosser 2, die Verse 1 bis 10. Unterteilt habe ich die Predigt in drei Punkte. Erstens, was sind ihr Lehrer? Was ist ihr Lehre? Der zweite Punkt wird lauten, wodurch ist diese Lehre für uns erkennbar? Und der dritte Punkt wird heißen, wodurch können wir diesen Irrlehren gestärkt entgegentreten? Wir kommen zu Punkt 1. Was sind ihr Lehrer? Was ist ihr Lehre? Ich lese hier dazu den Bibelabschnitt 2. Petrus 2, die Verse 1 bis 3. Es waren aber falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die die verderblichen Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Klare, eindeutige Aussagen. Im Vers 1 lesen wir, dass diese Irrlehre falsche Lehren einführen, mit hereinbringen werden, die den Herrn und seine Erlösungstat verleugnen werden. Die griechische Bezeichnung für Irrlehre lautet Häresie. Ein Heretiker ist also ein Vertreter einer Lehre, die im Widerspruch zur biblischen Lehre steht. Im weiteren Sinne ist Häresie eine von der Wahrheit abweichende Meinung, Philosophie, Ideologie oder Weltanschauung. Für die ersten Gemeinden des ersten Jahrhunderts stellten solche Sadduzäer, Pharisäer oder auch andere Irrlehrer große Gefahren dar, da sie durch ihre Irrlehren Spaltungen in den Gemeinden verursacht haben und viele von Christus abbringen wollten und es leider teilweise auch geschafft haben. Nun, mehr als 2000 Jahre später, sind diese Wölfe im Schafspelz mehr denn je als betrügerische Handlanger des Satans mit ihren heimtückischen Methoden unterwegs, um die Menschen zu verführen und sie vom wahren Evangelium abzubringen. Ihr Lehrer sind also falsche Propheten, falsche Verkündiger des Wortes, die Absicht haben, verderbliche Irrlehren zu verbreiten, um die Menschen vom rettenden Glauben wegzulenken. Im Vers 1 lesen wir, dass der Herr auch sie erkauft hat und sie dann doch im ewigen Verderben enden lässt. Da möchte man jetzt einen Widerspruch sehen. Dem ist aber nicht so, denn beispielsweise steht in Johannes 3 im Vers 16, dass der Herr auch für sie gestorben ist. Was heißt, dass Christus auch für sie das Lösegeld bezahlt hat, für ihre Rettung. Sie nahmen seine Erlösung jedoch nicht an und sind deshalb nicht gerettet. Christi Tod am Kreuz und seine Auferstehung danach ist ausreichend für alle Menschen. Doch er ist nur für die wirksam, die daran glauben und ihn angenommen haben. Weiter heißt es im Vers 3, dass sie uns aus reiner Habsucht zu gewinnen versuchen. Scharlatane, Betrüger haben die Gemeinde Gottes immer wieder durcheinander gebracht. Sie handeln aus reinem Gewinnstreben und machen aus der Kirche einen Umschlagplatz für ihre schmutzigen Geschäfte, getarnt mit geheuchelter Frömmigkeit. Wir haben das immer wieder gelesen von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten und heute ist es nicht anders. In Jakobus 4, Vers 13 steht geschrieben, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinne machen. Das heißt jedoch nicht, dass wenn man heute seriös Handel treibt und dabei Gewinne erwirtschaftet, dass die schlecht sein muss. Es kommt immer auf die Motivation, auf die Herzenshaltung und auf die Art und Weise darauf an, wie man es macht. In den erwähnten Situationen wollen die Verwirrer das gläubige Volk täuschen um sich persönlich zu bereichern. Das war damals so und ist auch heute nicht anders. Nur die Möglichkeiten für solche Irrlehrer haben sich geändert. Heute schreiben sie, wie vorhin erwähnt, Bücher, haben Internetblogs oder ansprechende Homepages, also Internetseiten, machen Großveranstaltungen, wo man mit perfiden Methoden versucht, die Menschen auf ihre Seite zu locken. Indem man ihnen zum Beispiel ein Wohlfühlevangelium zu vermitteln versucht, das auf die heutige Zeit abgestimmt ist. Alles umrahmt, vielleicht mit moderner Musik, mit einer angenehmen Atmosphäre, um sie dort eben einfach nur wohlzufühlen. In dieser vorbereiteten Umgebung ist man dann schnell bereit, Unbiblisches aufzunehmen und es dann als Wahrheit anzunehmen. Weiter begleiten sie bereits einflussreiche Lehrstühle, zum Beispiel an theologischen Universitäten, wo den Studenten nicht mehr das wahre Evangelium vermittelt wird oder nur Fragmente davon, welche wiederum nicht das wahre Evangelium weitersagen können, da sie es nicht in rechter Weise und biblisch fundiert gelehrt gekriegt haben. Sie organisieren ökumenische Veranstaltungen, getarnt unter dem Deckmantel des Miteinanders, wo sie dann aber doch durch teilweise fragwürdige Methoden versuchen, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Dann heißt es weiter in Vers 2, dass viele ihren Ausschweifungen folgen werden und dass sie zum Teil überaus erfolgreich große Anhängerschaften um sich scharren werden. Wenn man oft so Veranstaltungen sieht, wo 10.000, 11.000 Menschen sind und solchen Ausführungen lauschen, dann ist es sehr erschreckend. Dort werden sie dann gemeinsam den Weg der Wahrheit verlästern. Dadurch, dass sie eben viele sind, muss dies dann ja die Wahrheit sein, wenn es alle gut finden. Man denke dabei zurück an die Zeit des Nationalsozialismus, wo Millionen Menschen dieser satanischen Ideologie auferlegen sind. Auch Christen waren darunter, die mit dem Regime kollaboriert haben, beziehungsweise es toleriert haben. Für einige war es der Weg des geringsten Widerstandes. Es gab auch Christen, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, der sein Leben für seine Überzeugung lassen musste. Diese Menschen gab es auch. Ein Beispiel von vielen für die Irrlehrer in unserer heutigen Zeit ist der katholische Prediger Johannes Hartl. Ihr habt vielleicht von ihm gehört, der das Gebetshaus in Augsburg leitet, der unter vielen Freikirchlern und Evangelikalen einen großen Zustrom erfährt. Wenn ich das lese bzw. euch vortrage, dann kriege ich Gänsehaut. Er wird zu Großveranstaltungen als Redner eingeladen, wo tausende Zuhörer seine Version des Evangeliums hören und von seiner Art, dies rüberzubringen, begeistert sind. Er versteht es mit seinen Methoden, viele Leute in seinen Bann zu ziehen, indem er bei seinen Veranstaltungen versucht, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man schnell glauben kann, das ist ja einer von uns. Nach und nach schwenkt er dann in katholische Dogmen um, die jeglicher biblischen Grundlage entbehren und uns von der Wahrheit des Evangeliums abbringen wollen. Dies soll jedoch nicht heißen, dass alles eine Verirrung ist. Die katholische Kirche setzt sich teilweise sehr für christliche Werte ein, wo sich andere Glaubensrichtungen ein Beispiel nehmen können. Man denke an das Thema Abtreibung, da hat sie eine klare Haltung. Man denke an das Thema Scheidung, da haben sie klare Haltungen. Oder an die Homo-Ehe, da bekennen sie klare Haltungen. Es werden bei den Verwirrern bekannte, von Menschen erfundene Lehren mit eingebaut, die Luther beispielsweise während der Reformation als klare Irrlehren erkannt und dementsprechend angeprangert hat. Bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen, möchte ich noch ein paar Kennzeichen solcher Irrlehrer in der Endzeit aufzeigen. Zum Beispiel lästern sie den lebendigen Gott, den sie nicht kennen. Sie verkünden einen falschen Freiheitsbegriff. Sie suchen Geld und Ehre bei den Menschen. Die christliche Wahrheit wird verlästert. Sie sind irdisch gesinnt und haben den Geist Gottes nicht. Sie streben aus eigener Kraft nach höherer Kenntnis und belächeln den einfachen Glauben. Sie lieben Wortkriege und Gezänk und verursachen dadurch Spaltungen. Sie verspotten die Gemeinde, die auf die Wiederkunft Jesu wartet, werden einfach verspottet. Es gibt diesbezüglich sehr viele Ideologien, die sich als ihr Lehren erwiesen haben oder sich später als ihr Lehren erweisen werden. Hier einige Beispiele kurz. Es gibt zum Beispiel diese neomarxistische Ideologie, der Mensch ersetzt Gott. Die ständige Diskussion ersetzt die vorgegebene Offenbarung. Die Bedürfnisse ersetzen die Moral. Oder dann gibt es diese sogenannte Gott-ist-tot-Ideologie. Hier ersetzt der Mensch auch Gott. Menschliche Aktion ersetzt Gottes Werk. Menschliche Solidarität ersetzt Gottes Reich. Wenn wir jetzt an die Klimadiskussionen denken, dann kann man das hier sehr toll wiederfinden. Oder weiter, es gibt es feministische Ideologien. Weibliche Gottheiten ersetzen Gott. Lesbische Beziehungen ersetzen zum Beispiel die Ehe. Das ist alles schon relativ normal geworden. Die Fahnen wehen überall. Oder da gibt es die New Age-Ideologie. Anstelle des lebendigen Gottes treten unpersönliche magische Kräfte. An die Stelle des Sühneopfers Jesu tritt die Erlösung durch spirituelle Techniken. Zum Beispiel esoterische Sachen und dergleichen. Oder es gibt die Ideologie der Ökumene, der Religionen. An die Stelle des Friedens mit Gott tritt der Religionsfriede. An die Stelle der christlichen Wahrheit tritt die religiöse Einheit. An die Stelle des messianischen Friedensreiches Jesu Christi tritt das selbst errungene Friedensreich der Weltgemeinschaft, welches ins Antichristliche mündet. Wir sehen also hier anhand der Beispiele, dass es Irrlehren in vielfältigster Art und Weise gibt, von denen uns die Heilige Schrift, die Bibel, ganz klar und deutlich warnt. In Epheser 5, Vers 10 und 11 lesen wir, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, steht in meiner Lutherbibel. In anderen Übersetzungen steht sogar, stellt sie vielmehr bloß. Also wir sollen nicht schweigen drüber, wir sollen sie sogar aufdecken, bloßstellen. Wir sollen es anprangern. Wir kommen nun zum zweiten Punkt, der da lautet, wodurch ist diese Irrlehre für uns erkennbar? Ich lese da 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5. Predige das Wort, steh dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen werden. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht mehr ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer suchen und aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden, um sich den Fabeln zuzukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tue das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Das sagt Paulus zu Timotheus. Soweit das Wort Gottes. Paulus geht es hier in erster Linie um die Neigungen derer, die das Evangelium hören. Sonst hat er sich hauptsächlich mit den üblen Absichten der Irrlehrer beschäftigt. Im Vers 2 wird Timotheus von ihm aufgefordert, das Wort zu predigen, zur Zeit oder zur Unzeit. Also immer. Nicht einfach warten, bis wieder gute Zeiten kommen. Wie ist dies zu verstehen? Paulus meinte damit, dass er seine Pflicht als Diener des Wortes erfüllen soll, egal ob die äußeren Bedingungen günstig oder ungünstig sind. Man denke an die heutige Situation. Wir könnten uns jetzt alle verkriechen, keine Predigt mehr hören, keine Gebetsgemeinschaften mehr haben, warten, bis die Pandemie vorüber ist. Das sollen wir nicht tun. Die Situation ist bestimmt ungünstig zurzeit, doch Timotheus wird aufgefordert, auch zu Unzeiten zu predigen. Nicht nur, wenn die Sonne scheint, wenn es Frieden gibt und die Menschen sich wohlfühlen. Bei solchen guten Voraussetzungen haben die Menschen dann meist sowieso etwas anderes zu tun, als am Bau des Reiches Gottes teilzuhaben. Er soll auch die Irrlehrer bzw. die Irrenden zurechtweisen. Die, die sündigen, die soll er tadeln. Und die, die recht handeln, die soll er ermutigen. Das hat Paulus ihm klar gesagt. Dabei soll er alle Funktionen seines Amtes bündeln. Verkündigung, Zurechtweisung, Tadel und Ermutigung. Sie alle müssen mit aller Geduld und Lehre verbunden sein. Im Vers 3 nennt Paulus den Grund für die Dringlichkeit seines Auftrages. Dort heißt es, dass eine Zeit kommen wird, beziehungsweise teilweise schon da ist, wo sie die heilsame Lehre, die Wahrheit, nicht mehr ertragen werden, wie vorhin gelesen. Sie werden sich selbst Lehrer suchen, wie es sie schon immer gibt, die ihnen das erzählen, was sie hören wollen, anstatt mit der göttlichen Wahrheit konfrontiert zu werden. Der Ausdruck, dass es ihnen in den Ohren juckt, ist so zu verstehen, dass ihnen solche Lehrer gut zu Gesichte stehen, die das erzählen, wie gesagt, was sie einfach hören möchten. Das wäre einfach. Jeder sagt, was er hören möchte, beim nächsten Mal können wir darüber predigen. Und dann bringt jeder lauter positive Sachen und wir haben eine heile Welt. So funktioniert es nicht. Diese Stelle erinnert mich stark an Christen, die immer wieder Gemeinden wechseln, um dann diejenigen zu finden, wo das gepredigt wird, was man gerne hören will. Ob es sich dabei um biblische Wahrheiten handelt, ist oft meist zweitrangig. Hauptsache, ich fühle mich wohl und ich kriege das geboten, was ich hören will und nicht, was Gott mir sagen möchte durch sein Wort. Im Vers 4 heißt es, dass sie die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den falschen Fabeln zukehren werden. Bereits im 1. Timotheus 1, die Verse 3 bis 4, hat Paulus Timotheus ermahnt, in Ephesus zu bleiben, um einigen, die anders lehren, Einhalt zu gebieten, dass sie sich an Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern orientiert haben, die keinen geistlichen Wert hatten. Diese Fabeln und Register bringen eher Fragen auf, als dass sie mit dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Die Hauptsumme aller Unterweisungen aber soll Liebe sein. Die Hauptsumme aller Unterweisungen soll Liebe sein, die aus einem reinen Herzen, guten Gewissen und aus einem ungefärbten Glauben besteht. Im Vers 5 ermahnt Paulus Timotheus, dass er nüchtern sein soll, in all Dingen auch gewillt sein soll zu leiden, um der Sache wegen und das Werk eines Predigers des Evangelius tun soll. Er soll sein Amt redlich, ordentlich ausführen und sich der Verantwortung stets bewusst sein, die er bei diesem Dienst hat. Mir ging es heute früh genauso. Sowohl den Gläubigen als auch Gott gegenüber. Heute sagt man ja auch zu Erzählungen und Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen oder kaum belegbar sind, das sind ja Fabeln und Legenden. Die helfen uns nicht weiter. Paulus war ganz offensichtlich in großer Sorge über die Häresien, also diese Irrlehren, die da verbreitet wurden und die Menschen von der Wahrheit Gottes abspenstig gemacht haben. Er hat sich große Sorgen gemacht. Ich möchte hier noch ein paar Kennzeichen der Irrlehrer und falschen Propheten aufzeigen. Irrlehrer lassen Christus in den Hintergrund treten. Sie stellen sich und ihre Lehre in den Vordergrund. Also nicht Christus der Mittelpunkt, sondern sie. Ihr Lehrer fälschen Gottes Wort. Sie machen Abstriche oder fügen geschickt Auslegungen hinzu. Sie reißen aus dem Zusammenhang. Sie schwächen Sünden ab, weil es ihnen an Sündenerkenntnis fehlt. Sie verteidigen ihre Lehren zum Beispiel mit sehr großer Leidenschaft, aber auch Gereiztheit, da sie Widerspruch ganz schwer ertragen können. Sachliche Beurteilung ihrer Lehren ist oft kaum möglich. Sie urteilen oft in liebloser und geistloser Weise über andere und lassen nur ihre Lehre als allein richtige gelten. Sie tragen immer Verwirrung und Trennung in die Gemeinden mit hinein und versuchen, die Einheit der Geschwister zu untergraben. Das müssen wir erkennen und dürfen es nicht zulassen. Dies sind nur einige wenige Kennzeichen über sie. Es gibt noch unzählige andere, an denen man sie klar erkennen kann. Wir kommen nun zum dritten Punkt, der da hieß, wie können wir solchen Irrlehren und Verirrungen entgegentreten? Ich lese den Bibeltext dazu. Der Kolosserbrief entstand zwischen 60 und 62 nach Christus während der Gefangenschaft des Apostel Paulus. Der Brief richtet sich gegen gewisse Irrlehren, die dort in Kolossee, einer Stadt in der römischen Provinz Asien, aufgetaucht waren und ihr Unwesen getrieben haben. Also viele, viele Jahre zuvor. Ich lese hier den Textabschnitt. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengeführt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Welch eine tolle Aussage. Und ich sage euch das, damit niemand euch betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Das waren sehr viele, die treu am Herrn waren. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Soweit der Text. In diesem Brief an die Kolosser, denen Paulus noch nie von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden ist, freut er sich sehr an ihnen, obwohl er noch nie bei ihnen war, da er davon gehört hat, was sie für einen guten Glauben haben, und bezeichnet sie als heilige und gläubige Brüder in Christus. Er dankt Gott in Gebeten dafür, dass sie solch einen Glauben an Christus haben und die Wahrheit des Evangeliums erkannt haben. Er freut sich auch, dass er jetzt auch für sie leiden darf, als ihr Diener, durch das Amt, das Gott ihm gegeben hat. Paulus wusste, was es heißt zu leiden. Er hat sie ermutigt, dass sie weiter in geschwisterlicher Liebe zusammenhalten und fest am Herrn bleiben sollen, so wie wir. Im Vers 1 sieht man wieder, dass er sich nicht nur Sorgen um die gemacht hat, die er persönlich kannte, sondern sich auch um die Gemeinde in Kolossee und Laodicea bemühte, wo er noch nie gewesen war. Im Vers 2 und 3 sieht man dann sein erklärtes Ziel, die Herzen der dort Gläubigen zu stärken und sie in Liebe zusammenfügen. Kommt wieder das Wort Liebe vor. Er versucht ihnen nahe zu bringen, dass es keinen Reichtum am Verständnis gibt, ohne bedingungslose Hingabe an Jesus, an Gott. Diese Einsicht in die Wege Gottes befähigt Christen dazu, Christus ganz zu erkennen. In Christus offenbart Gott den Menschen sein Geheimnis. Die Heretiker in Kolossee rühmten sich damit, dass sie ihr Wissen durch mystische Erfahrungen erlangt haben. Sie waren ganz stolz darauf, dass sie mystische Eingebungen hatten. Schrecklich. Paulus hält jedoch dagegen, dass das Geheimnis nur in Christus zu finden ist. In ihm sind alle Schätze wie Weisheit und Erkenntnis verborgen. Erkenntnis ist das Erfassen der Wahrheit. Weisheit ist die Anwendung dieser Erkenntnis auf das praktische Leben. Erkenntnis ist kluges Urteilen. Weisheit wiederum ist kluges Handeln. Beide sind in Christus, dessen Weisheit für die Welt Torheit ist, der jedoch die Macht Gottes verkörpert, durch die der Gläubige Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung empfängt. In den Versen 4 und 5 will er sie zurüsten, damit sie niemand verführe mit falschen Reden. Nur durch diese vollkommene Erkenntnis und Weisheit Christi kann der Gläubige davor bewahrt werden. Alles hängt davon ab, ob man die volle Wahrheit besitzt und erkannt hat. In ihm, in Christus. Somit ist man sehr schnell anfällig für Abweichungen von der Wahrheit, wenn man die ganze Wahrheit nicht kennt und sich nicht damit auseinandersetzt. Unter verführerisch reden zum Beispiel, wörtlich heißt es, es ist eine überzeugende Rede. Versteht man, dass jemand plausible, aber falsche Argumente hernimmt, um die Zuhörer zu verwirren und in seinen Bann zu ziehen. Es gibt viele gute Redner, wo man ganz schnell in deren Bann gezogen werden kann. Sehr gefährlich. Sie sollen weiter mit Christus leben und verwurzelt sein, fest im Glauben bleiben und ständig in Verbindung mit ihm sein. Das heißt durch Gebet, durch Gottesdienste, durch Gemeinschaft untereinander und so weiter und so weiter. Die Gläubigen, die fest in Christus gegründet sind, werden reichlich dankbar, weil der Heilige Geist es ihnen schenkt. Wenn sie dabei bleiben, werden sie nicht von jeder x-beliebigen Lehre in ihren Überzeugungen wankend gemacht. Sie haben ein starkes Fundament in Christus und seiner Lehre, die er uns durch die Heilige Schrift zur Verfügung stellt, wo wir alles erkennen können. Paulus liegt sehr daran, dass niemand die Geschwister durch irrige Philosophien einfängt. Er hat sich große Sorgen gemacht, dass da irgendwelche Irrlehrer die Geschwister dort einfangen. Diese Philosophie in Kolossee war leer und trügerisch, gegründet auf die Lehre von Menschen und nicht auf Christus. Wer solch ein hohles Götzenbild liebt, wird immer mehr auf solch eine Lehre aus sein und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Man verstrickt sich immer mehr in der Unwahrheit. Diese Philosophie ist weltlich und dämonisch, nicht gottgefällig und nicht christlich. Wenn Gläubige sich nicht vorsehen, können sie schnell in deren Tentakeln geraten. Viele Christen eilen von Konferenz zu Konferenz, von Buch zu Buch, um die neuesten erfolgversprechenden Modeerscheinungen zu finden, die sie dann in ihren Gemeinden anwenden können, anstatt sich vom Wort Gottes leiten zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Konferenzen besuchen soll oder dass man keine guten Bücher lesen soll, heißt es bestimmt nicht. Es gibt sehr, sehr gute Konferenzen. Wir waren vor kurzem in Rehe, kann ich nur empfehlen. Es gibt sehr, sehr gute Bücher, die man auch hernehmen kann. Aber man muss trotzdem im Wort prüfen. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus leibhaftig. Und an dieser Fülle dürfen wir Christen bereits teilhaben, durch ihn. Er ist mitten unter uns. Diese Fülle haben wir bereits hier auf der Erde. Und im Himmel bei ihm wird es dann die endgültige Erfüllung sein. Oh, welch eine tolle Perspektive. Nur in ihm ist diese Fülle erfahrbar. Ohne ihn gibt es nur Leere. Mit 2e. Der Philosoph Jean-Paul Sartre hat einmal gesagt, das Leben ist eine leere Seifenblase auf dem Meer des Nichts. Welch eine perspektivlose Aussage. Wenn man die ganze Fülle, die in Jesus Christus ist, nicht kennt oder nicht glauben will oder nicht annimmt. Ich denke, er hat es nicht getan. Wir haben am Leib dessen Teil, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Er ist die herrschende Macht über alles. Über das Weltall, über uns Menschen, über die Tiere, über Krankheiten, über alles. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens. Die frühgnostische Häresie stellt sowohl die Gottheit als auch das Menschsein Christi in Frage. Sie macht aus Christus einen Engel, ähnlich wie die Zeugen Jehovas. Jesus ist der Sohn Gottes, mehr nicht. Er soll zwar der Sohn Gottes sein, aber er kann unmöglich Gott sein. Die Zeugen Jehovas haben sich sogar eine eigene Bibel geschrieben. Wahrscheinlich konnten sie die Wahrheit nicht ertragen oder sie können sie nicht ertragen. Haben sie sich einfach eine eigene Bibel geschrieben. Schrecklich. Dieser Verfälschung hält Paulus vehement entgegen, dass Christus beides ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. Von diesen theologischen Irrtümern der falschen Lehrer wollte sie Paulus also eindringlich warnen und sie in dem festen Glauben bestärken, den viele von ihnen hatten. Der Reichtum der Gläubigen strömt aus der Fülle Christi. Durch ihn haben wir Anteil am göttlichen Wesen, was wir in 2. Petrus 1, Vers 4 lesen können. Er wollte also, dass die Brüder und natürlich auch die Schwestern in ihrem Glauben dort fortfahren sollten, wie sie in Christus begonnen haben. Seit jeher besteht für das Christentum die Gefahr, dass philosophische Ideen die Botschaft der Bibel schmälern oder sogar versuchen abzuändern. Das war seinerzeit so und das ist heute nicht anders. Wir müssen sehr aufmerksam sein. Wir müssen uns an die Bibel, an das Wort Gottes halten und alles durch sie prüfen. Das ist die Wahrheit. Was heißt das nun konkret für uns? Der Grundsatz aller Wahrheit ist Gottes Wort. Die Heilige Schrift ist die einzige unfehlbare Quelle der Wahrheit. Pragmatisches Denken heutzutage ist eine sehr gefährliche Entwicklung, der wir Einhalt gebieten müssen, da es das Wort untergräbt und unser Tun und Handeln negativ beeinflussen kann. Wir sollen mit größter Anstrengung bemüht sein, all unser Handeln aus der Schrift zu beziehen und in ihr zu begründen. Nur durch den Heiligen Geist, welcher durch Gottes Wort zu uns spricht, können wir die Meinungen und Lehren der Menschen prüfen und beurteilen. Die Schrift von Gott inspiriert ist unfehlbar, für immer und ewig. Sie reicht aus, um uns für die Arbeit in der Gemeinde auszurüsten. Es reicht vollkommen aus. Wir müssen es nur tun. Diejenigen, die ihr Leben der Schrift unterwerfen, können sicher sein, dass sie den Willen Gottes tun und ihre Arbeit Bestand hat. Wir sollen aber auch Täter des Wortes sein und nicht nur Hörer allein. Jakobus 1, 22. Der praktisch gelebte Glaube nach seinem Vorbild ist immer noch das größte Zeugnis für die Menschen dieser gefallenen Welt. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Der praktisch gelebte Glaube nach seinem Vorbild ist immer noch das größte Zeugnis für die Menschen dieser gefallenen Welt. Was heißt das? Das heißt, dass sie an uns, den Herrn, sehen können, wie wir handeln, was wir tun, was wir nicht tun, was wir lassen, wie wir miteinander umgehen, was für Liebe wir untereinander haben. Daran werden sie uns erkennen. Ich komme langsam zum Schluss und möchte mit Kolosser 3, Verse 16 und 17 die Predigt beenden, wo es heißt, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Durch dieses Tun und Handeln können wir gut zugerüstet sein, um solchen Irrlehren und Irrlehrern erfolgreich widerstehen zu können. Das wünsche ich uns allen als Gemeinde. Der Herr segne und behüte euch weiterhin. Amen.